Hallo und herzlich willkommen zu Tauchtalk, der Podcast, bei dem es rund ums Tauchen geht. Mein Name ist Caro, ich bin wie immer dein Host und heute haben wir eine Special-Folge für euch. Wir haben das ja letzte Woche schon angekündigt, als wir über Ollis Reisen gesprochen haben und die verschiedenen Resorts, die ihr für euch getestet habt, dass wir heute nicht nur zu zweit, sondern dass wir heute zu dritt sein werden. Und deswegen haben wir heute den lieben Stefan Heidmann bei uns, Miteigentümer des Safari-Bootes Devi Nusantara. Wir sprechen natürlich heute darüber, wie es weitergegangen ist, weil der eine oder andere hat es vielleicht auch schon vermutet, das war nicht das Ende der Reise. Und deswegen begrüße ich heute herzlich Stefan und Olli bei mir wieder im Podcast.
Hallo, grüß
Hallo
dich.
Caro, servus.
Ja, Olli, magst du mal weitererzählen? Wir haben ja letzte Woche so ein bisschen die Folge offen gelassen, wie es jetzt weitergeht. Und ich habe ja auch gefragt, wie das denn sein kann, dass du nur in den Resorts warst, weil wie wir wissen, liebst du ja Safari-Boote. Und ich würde sagen, du darfst einfach mal direkt wieder einsteigen und erzählen, wie es weiterging.
Also von Sulawesi aus ging es natürlich noch auf ein Safari-Boot. Nur Hotels wäre ungewöhnlich gewesen für mich. Die Strecke von Manado nach Sorong sind nur 1 Stunde 20 Minuten. Das war also relativ entspannt. Und dann ging es auf die Devi Nusantara. Den Stefan hatte ich schon 2024 auf der Boot kennengelernt und der hat mir da schon den Mund wässrig gemacht, was das für ein tolles Boot ist. Und das musste ich mir natürlich direkt vor Ort angucken. Vom Flughafen dann gleich der Weitertransfer aufs Boot. Und ja, dann erstmal ein großes Staunen, was das für ein Riesenboot ist. Und nochmal so für mich im Hintergrund die Überlegung. Stefan, wir haben uns ja unterhalten, du hast eigentlich einen anderen Hintergrund. Du bist eigentlich in Anführungszeichen Drogenhändler. Um
Ja,
dich mal zu zitieren.
war ich. War ich, ja.
Wie kommt man als Pharma-Mensch, der in Kuala Lumpur wohnt, dazu in Indonesien ein Safari-Boot zu haben?
Ja, das ist der klassische Fall der Zufälle im Leben. Ich komme eigentlich aus der Frankfurter Gegend, also Frankfurt am Main. Und in den 80er Jahren gab es dort ja die Höchst AG und das Riesenarbeitgeber. Also habe ich nach der Schule bei Höchst angefangen, eine Lehre gemacht. Ich habe dann auch später mit denen studiert und bin dann aber in der Zwischenzeit in der Pharmaabteilung gelandet. Schlicht und ergreifend, weil die ein Konzept hatten, wo ich ins Ausland gehen konnte. Und das ist dann genau passiert. 1994 bin ich für 5 Jahre losgezogen, erst nach Australien, dann nach Thailand und dann nach Singapur. Und 99 war dann diese Geschichte vorbei und Höchst hatte auch nicht mehr die Möglichkeit oder wollte mich nicht mehr dann weiter ins Ausland zu schicken, weil in der Zwischenzeit nach den 5 Jahren war ich sozusagen angefixt. Ich wollte also weiter in Asien arbeiten, woraufhin ich dann gekündigt habe und habe bei einer neuen Firma angefangen. Und mit denen bin ich als Geschäftsführer über die Philippinen nach Indonesien, daher das Schiff, nach Vietnam und nach Malaysia gekommen. Und seit 2011 lebe ich jetzt in Malaysia und spreche mit euch aus meinem Büro in Kuala Lumpur. So, in Indonesien ergab sich dann die Gelegenheit. Ich war auf einem anderen Tauchschiff und das war auch alles sehr nett in Komodo. Und eines Abends sitzen wir oben mit einem unserer Partner, heutigen Partner, muss ich sagen. Wir sitzen zusammen beim Glas Wein und er sagt, das ist ja alles sehr schön hier, aber es ist zu klein. Und ich sage, ja, was willst du denn bauen? Damit kommen wir zur Inspiration von Debi. Wir haben nicht gebaut wie die klassischen indonesischen Schiffe, die Pinisis, sondern unsere Inspiration waren die Handelsschiffe vor der Ostküste Amerikas, die Segelhandelsschiffe aus dem 19. Jahrhundert, also 1850 bis 1900. Und die sind etwas anders gebaut. Die indonesischen Schiffe sind relativ schmal und wir haben einen U-förmigen Schiffskörper gebaut und damit haben wir den Riesenplatz, den du gerade angesprochen hast, um Kabinen aufzubauen, um eben große Lounge, große Decks zu machen. Also im Schnitt, Debi ist 58 Meter lang, im Schnitt ist sie damit 10, 15 Meter länger als die meisten anderen Boote. Vor allem ist sie aber auch 3 bis 4 Meter breiter als die anderen Boote. Und diese Kombination zusammen mit der Form des Schiffskörpers, Länge und Breite, das ist der Grund, warum wir so viel Platz anbieten können.
Also kann ich nur bestätigen, ich war noch nie auf dem Boot mit so viel Platz. Das war also für mich schon, natürlich hattest du es schon vorher erwähnt, aber wenn man das nicht selber gesehen hat, nicht selber erlebt hat, ist schon der Hammer. Das sind maximal 18 Gäste auf dem Boot, wobei bei unserer Tour war es nicht ganz voll. 600 Quadratmeter, die zur Verfügung stehen, oder?
Also wenn du die Lounge, Sonnendecks und so weiter, also die öffentlichen Freiflächen nimmst, sind es 400 plus. Und wenn du dann noch die Gästekabinen dazu rechnest, dann sind wir bei den 600. Das ist jetzt ein bisschen albern, weil du kommst natürlich nicht in alle Gästekabinen hinein, normalerweise zumindest nicht. Aber wenn man eben sagen würde, okay, das ist der Platz, der Gästen insgesamt zur Verfügung steht, dann sind wir bei ungefähr 600.
Und also was für mich auch, jetzt mal abgesehen von der Tour, die auch super schön war, was für mich auch so, ja, so erstaunlich war, war gleich am Anfang, du kommst da rein, du kriegst deinen Rundgang, das hat die Aurea mit mir gemacht. Und dann steht da erstmal kein Eimerchen neben der Toilette. Caro, du erinnerst dich an die Podcasts von den Tauchsafaris, was wichtig ist, immer aufpassen, dass da nichts in die Toilette geht. Das
Ja.
wurde zum Beispiel anders gelöst. Wie habt ihr das gemacht?
Wir hatten bei dem Bau natürlich die indonesischen Bootsbauer, die eben mit dem Eisenholz und so weiter arbeiten konnten. Aber wir hatten auch einen Schweden dabei, der die ganze Verrohrung gemacht hat. Im Prinzip ist das ganz normal handelsübliche Verrohrung. Sieht natürlich keiner, weil alles unterhalb des Gästebereiches abläuft. Aber damit können wir uns dieses Eimerchen tatsächlich sparen. Der einzige Unterschied ist es kein Frischwasser nicht, sondern wir spülen die Toiletten mit Salzwasser. Wäre ja ein bisschen idiotisch, wenn wir an Bord mit viel Aufwand jeden Tag Trinkwasser machen. Das brauchen wir natürlich. 10.000 Liter am Tag können wir machen. Aber das dann in der Toilette wegzuschütten, macht ja keinen Sinn.
Ja.
Definitiv.
Ja.
Wie viel Stuff war jetzt nochmal auf dem Boot?
Also das Schiff hat für das Schiff selber 19 Mitarbeiter, das ist also der Kapitän, erster Offizier, zweiter Offizier, Koch oder Küche dreimal, die ganzen Ingenieure im Maschinenraum, die Jungs, die Speedboats fahren und so weiter. Das alles zusammen sind 19. Und dann haben wir normalerweise einen Cruise-Director an Bord und wir haben vier Dive Guides. In unserem Fall hatten wir jetzt beide Cruise-Direktoren an Bord, nämlich Aurélie und Jan. Und die Lifeguides dazu. Das heißt, wir haben maximal vier Taucher pro Lifeguide, manchmal eben auch ein bisschen weniger.
Also das war bei uns, ich war in, glaube ich, der größten Gruppe mit einer Dreiergruppe. Und der Steven hat es wirklich toll gemacht. Und ich habe mich jetzt im Nachgang gefragt, weil mich die Anne aus der Reservierung vorgefragt hat, ob ich fotografiere. Es sind ja doch viele, viele Gäste, die fotografieren mit dabei. Und also auch
Genau.
das war für mich neu, dass der Guide nicht nur wirklich tolle Sachen findet, sondern die Leute mit der Kamera auch noch positioniert, dass die das schönste Bild hinkriegen. Und von der Aufteilung war es bei mir in der Gruppe so, ich mache ja keine Unterwasserfotos, weil ich lieber den Tauchgang genieße. Und wir hatten mit der Emily eine Fotografin dabei und mit der Mona hatten wir eine, die so ein bisschen mit der GoPro mal draufhält, aber nicht wirklich ewig lang braucht, um da ein Foto zu machen. Jetzt meine Frage, war das Absicht von der Einteilung, dass du wirklich die Fotografen aufteilst, damit es nicht so lange bei einem Motiv dauert oder war das Zufall?
Das ist eine Mischung. Das Team guckt natürlich, was für Kameras haben wir denn? Also wenn du jetzt mehrere Leute mit diesen riesen Dingern hast, die willst du vielleicht nicht zusammen in einer Gruppe haben. Wir gucken, wie viele Tauchgänge hat der Gast. Und dann fragen wir natürlich auch oft, was wollte er denn sehen und was wollte er denn machen? Das bedeutet dann, dass wir die Guides entsprechend briefen können. Also das sind mehr Leute, die suchen sich Makro. Das ist mehr Weitwinkel und so weiter und so weiter. Und dann stellen wir die Gruppen zusammen, wo wir denken, so müsste es eigentlich am besten passen. Jetzt ist Davy seit 2008 unterwegs und jener welcher Jan, jetzt Cruise-Direktor, hat bei uns seit 2008, arbeitet er bei uns, erst als Guide. Mittlerweile ist er selbst Instructor und natürlich Cruise-Direktor. Die kennen die Gegend. Die kennen oft unsere Gäste, weil wir ganz viele Wiederholungstäter haben, die immer wieder kommen. Und sie sehen dann natürlich auch, wie geht der Gast mit Kamera und so weiter um. Also sind es Anfänger oder sind es echte Profis? Und so versuchen wir aus diesen ganzen Dingen zusammen die Gruppen zusammenzustellen. Und jetzt mittlerweile 17 Jahre im Geschäft kriegen wir es normalerweise auch gut hin. Wenn es dann mal nicht passt, dann kann man natürlich auch innerhalb des Trips nochmal wieder tauschen. Auch das geht ja. Aber generell versuchen wir eben, so gut wie es geht, allen das zu ermöglichen. Du hast gerade gesagt, wenn natürlich nur Fotografen in der Gruppe wären, dann dauert es echt immer lange. Und das ist dann ein bisschen doof. Ergo versuchen wir das zu mischen. Und Steven und Jan, also Jan, wie gesagt, seit dem ersten Tag. Steven ist bei uns seit 12, 13 Jahren. Und die haben natürlich die Erfahrung, um dann zu sagen, okay, der Schuss mit dem Objekt oder dem Objektiv, je nachdem, was du für eine Kamera hast, der funktioniert. Und somit sind aus unseren Dive Guides, die schöne Sachen finden, halt auch Fotografen, Dirigenten geworden, wenn man es mal so nennt.
Ja, also das hat mich eben interessiert, ob das wirklich so gemacht ist, weil ich habe auch noch nie irgendwie Guides erlebt, die dann plötzlich die Kameraleute auch noch positionieren, damit der beste Shot draus wird. Also war eins von den Details, die ich so noch nicht erlebt hatte. Ich habe auch noch nie nach jedem Tauchgang eine kleine Massage bekommen. Also auch das fand ich sehr, sehr toll.
Ja,
Das
wir
klingt aber
haben.
gut. Hast du nach jedem Tauchgang eine bekommen?
Ja.
Ich glaube, ich muss
Also
auch mal
keine
drauf
Stunde,
sagen.
ne? Das wäre ein bisschen lang.
Ja, gut. Wir haben auf Deck nach den Tauchgängen natürlich Handtücher und so weiter. Es gibt zwei warme Duschen. Aber extra Service, das kriegt dann jeder, der möchte, direkt nach dem Tauchgang einmal die Schultern massiert. Wenn du halt mit dem Zylinder da hinten ein bisschen komisch getaucht bist, dann kann man das ja gleich wieder in Ordnung bringen. Es gibt natürlich dann auch noch die Möglichkeit mit Didi, einem unserer Teammitglieder, der macht dann auch eine Stunde Massage auf dem Vorderdeck um 17 oder um 18 Uhr.
Wir hatten ja eine relativ spezielle Tour, die One-Way-Tour. Wir haben auf dem ganzen Trip 10 Tage ein anderes Safari-Boot einmal vorbeifahren sehen. Ansonsten waren
Genau.
wir immer die einzigen Tauchboote. Wie viele Touren habt ihr denn tutti completi? Also wie viele Touren fahrt ihr denn normalerweise?
Also normalerweise ist Devi im Jahr 11 Monate unterwegs. Der 12. Monat ist dann eben einmal Maintenance inklusive Trockendock. Und unsere Tour war ja die erste sozusagen in der neuen Saison, also frisch aus dem Dock. Und mit den 11 Monaten zusammen kommen wir im Schnitt immer auf so um die 27 Kreuzfahrten. Und wenn ihr auf unsere Webseite geht, siehst du 26 Itineraries. Das heißt, du kannst genau sehen, wann wir wo sind und kannst dir für jede Reise auch gleich ein PDF runterladen mit Landkarten, mit Satellitenaufnahmen und so weiter, wo man gucken kann, wo es hingeht. Und unsere Reise ist insofern speziell, weil das der Transfer war von Devi aus Sorong oben über die Spitze von Papua nach Manokwari und dann runter in die Chandrawasi Bay, damit wir zu den Whale Sharks kommen. Diese Tour machen wir im Jahr genau einmal in diese Richtung. Und jetzt im Moment machen wir halt die Bay hier und dann gibt es am Schluss der Saison in Chandrawasi die umgedrehte Tour, die geht dann wieder zurück nach Sorong.
Warum macht ihr die nur einmal im Jahr?
Es liegt ein bisschen am Wetter. Wir fahren Dewey zu bestimmten Jahreszeiten in bestimmte Gegenden, weil da das Wetter einfach besser ist. Und ja, Dewey ist ein großes Schiff, aber du willst ja trotzdem nicht im großen Seegang unterwegs sein. Im Moment, wenn du jetzt guckst auf die Rajampat-Karte, wir haben die südlichen Winde. Das heißt, der Süden von Raja Ampat ist im Prinzip zurzeit schlecht oder gar nicht erreichbar. Das einzige Resort da unten schließt 3 Monate. Wenn du jetzt diesen südlichen Wind hast und hast hier eben die Insel Papua, dann bist du natürlich auf dieser Seite viel geschützter. Und drum machen wir jedes Jahr diese 4 Touren in der Chandrawasi Bay. Bessere Wetterlage. Und das Schöne ist halt, du hast nicht nur die Walhaie und die Walhaie im Prinzip garantiert. Die Bay ist der größte Nationalpark, also Marine-Nationalpark von Indonesien. Die Bay ist irre groß, deshalb siehst du auch keinen anderen und es fährt kaum einer nach Chandrawasi, weil es denen zu weit ist. Mit dem Schiff Devi kannst du es machen, mit vielen kleinen Booten kannst du es schlecht machen. Die andere Schönheit ist nicht nur die Walhaie, sondern Chandrawasi hat eine interessante geologische Geschichte. Man geht davon aus, dass diese Inseln oben früher eigentlich eine Landbrücke waren. Das heißt, diese Inseln haben die Bay isoliert und dementsprechend gab es halt eine völlig andere Evolution. Dazu kommt noch, dass der Meeresspiegel über die Jahre 400 Fuß, also 130 Meter ungefähr, gesunken ist und später kam es wieder hoch. Das heißt, wir sehen jetzt Fische, die es nur dort gibt und wir sehen Fische, die es vielleicht nicht nur dort gibt, aber wir können sie dort sehen, weil sie in geringer Tiefe vorkommen. Und dieser Ja, die Jagd auf die endemischen Spezien ist natürlich dann auch so eine schöne Geschichte. Das Team erklärt vorher den ganzen Gästen, nach was sie gucken müssen, und dann wird natürlich gesucht. Und ein Highlight war auf einem Nachttauchgang, den hat Olli leider verpasst. Das war der Walking Shark, der Epaulettenhai. Und das ist eine ganz witzige Geschichte. Endemisch in Cendrawasih. Insgesamt gibt es auf der Welt 9 Unterarten, davon sind 6 in Indonesien. Aber von den 6 sind 4 endemisch, nämlich der Epaulettenhai in Rajampat, in Chandrawasi, in Triton Bay und in Halmahera. Die anderen 3, die jetzt in Indonesien offiziell nicht vorkommen, kommen aber alle in Papua-Neuguinea vor, sprich das nächste Land Richtung Osten. Und mich würde es nicht wundern, wenn wir dann irgendwann hören, dass einer von den 3 auch in indonesischen Gewässern gefunden wurde, weil wenn du guckst, oben über die Spitze weiter sind 400 Kilometer bis in Papua-Neuguinea. Also irgendwo gehe ich davon aus, dass der 7. auch noch gefunden werden wird.
Den hätte ich mit meinem Licht ja sowieso nicht gesehen. Der wäre ja bei normalem Licht auch abgehauen. Das ist jetzt zumindest für mich zur Beruhigung. Außerdem hatte ich ja 6 andere Haiarten auf der Tour. Das wäre die 7. gewesen, das wäre die Krone gewesen, aber das Bintang war auch gut.
Ja, man muss sich halt entscheiden. Nachttauchgang gibt es an fast allen Tagen, es sei denn, wenn wir so eine lange Reise haben, wie zum Beispiel jetzt Amsterdam Island rüber nach Manokwari, den langen Trip, den wir gemacht haben. Da kann man dann keine Zeit für einen Nachttauchgang. Aber ansonsten wird er jeden Tag angeboten. Und jetzt speziell der Epaulettenhai. Tagsüber ist praktisch unmöglich, den zu finden. Die sind dann so tief im Riff drin, dass du sie nie finden wirst. Also da musst du dann tatsächlich das Bintang stehen lassen und halt zum Nachttauchgang aufbrechen.
Habe ich eingemacht. Aber ich war ja auch schon eingetaucht und relativ satt, was das Tauchen angeht. Also zumindest satter, als ich normalerweise bin, wenn ich auf ein Safari-Schiff aufschlage oder ein Safari-Boot. Aber die
Also wir
anderen 6, also der Walhai war natürlich wirklich, die Walhai waren tippitoppi. Was mich total erstaunt hat, wir hatten ja sogar im Sicherheitsstockbereich noch Hammerhaie an demselben Tauchplatz und das bei einer Temperatur, wo ich Hammerhaie also gar nicht auf dem Schirm habe.
Genau, also das war sehr überraschend. Wir haben Nurse Sharks schon mal gesehen, zusammen mit den Walhaien in der Triton Bay. Daumen gedrückt, kannst du dann auch noch mit Delfinen tauchen, beziehungsweise schnorcheln. Aber dass wir einen Hammerhai auch noch in der Chandrawasi Bay sehen, also das war sehr ungewöhnlich. Normalerweise hast du recht, Oktober kannst du in der Banda See kannst du Hammerhaie finden, aber es ist deutlich tiefer und deutlich kälter. Tja, vielleicht hat auch da die Evolution zugeschlagen. Würde mich nicht wundern bei der Chandrawasi Bay.
Dass wieder irgendwas anders ist als in allen anderen Buchten auf dieser
Ja,
Welt.
genau.
Ansonsten hatten wir die Riffhai, Wobbegong hatten wir.
Wobbegong hatten wir, Black Tip, White Tip, Grey Reef. Also das sind so die üblichen Kameraden, die man halt immer findet. Und seltener hast du dann eben die Hammerhaie und normalerweise halt tief. Und wir waren tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, 3 Meter, 3 Minuten oder was, und plötzlich kommt da ein Hammerhai vorbei. Also sehr
Also
überraschend.
war erstaunlich, war eine ganz, ganz spezielle Tour. Auch mit Emily, die den Vortrag, das ist eine von den Tauchern, die an Bord waren, ist eine Marinebiologin gewesen, die noch uns einen Vortrag über die Schildkröten, die es auf der Welt gibt, und 6 davon gibt es auch in Indonesien, von den 7, die es also Meeresschildkröten, nicht Schildkröten, sondern allgemein, sondern Meeresschildkröten. Das war recht interessant. Also es war einfach eine tolle Tour. Die hat mega, mega Spaß gemacht.
Ja, das Witzige war noch, als Emily spitz gekriegt hat, wo wir fahren auf diesem Trip, ist ihr aufgegangen, dass an dem zweiten Tag der Tour, dass wir an dem Platz vorbeifahren, wo es ein Konservationsprojekt für die Schildkröten gibt. Und im Normalfall hätte ich jetzt gesagt, da gehen wir auch mal hin. Das Problem ist, das kann man sogar auf Google Earth, auf den Bildern sehen, das Problem ist, da wird es wellig. Das heißt, wir kommen mit unseren normalen Tenders mit den Motorbooten kommen wir da nicht hin. Das heißt, wir müssten alle Gäste einen halben Kilometer vom Strand ins Wasser werfen und dann müsste er schwimmen. Und das Risiko, in der abgelegenen Gegend einzugehen, das ist uns zu groß. Ergo mussten wir Emily leider enttäuschen oder alle anderen auch. Dazu kommt noch, das Ganze muss abends stattfinden, weil wenn du die Schildkröten halt finden willst, wie sie ihre Eier legen oder wie sie ausschlüpfen, das ist nachts. Das heißt, du müsstest dann auch im Dunkeln wieder rausschwimmen. Das nächste Krankenhaus ist hunderte von Kilometern entfernt, also das Risiko ist zu groß.
Doch, aber ein war ein genialer Trip.
Ja.
Hat mega viel Spaß gemacht und war sehr kurzweilig. Also ich muss für mich auch sagen, ich mache gerne so eine Wochensafari und nach einer Woche ist dann auch immer gut. Also selbst wenn die Gruppe noch so toll ist, aber wenn man auf so einem normalen oder kleineren Safari-Boot zusammensitzt, dann kriegt man schon so ein bisschen ja, Island Fever, so, ne, dass man aufeinander gepfercht ist. Und das war halt gar nicht. Das war so entspannt, relaxed. Und ich habe mich da auch mit den anderen Gästen unterhalten, denen es normalerweise genauso geht wie mir. Das ist so eine Woche oder 8, 9 Tage, dann reicht's eigentlich schon. Aber diesmal wollte eigentlich keiner runter vom Boot.
Ja, wie gesagt, das Schiff ist groß. Das heißt, wenn du irgendwie Privatsphäre haben willst, irgendwo kannst du dich immer zurückziehen. Sei das in der Lounge, sei das auf den Sundecks und so weiter. Das heißt, man sitzt sich nicht auf der Pelle. Und in jeder Kabine ist ein kleiner Schreibtisch. Das heißt, wenn also wirklich tatsächlich mal jemand arbeiten will oder will schnell mal Fotos gucken und das alleine machen, privat, dann geht das auch in der Kabine. Die meisten Leute setzen sich irgendwo in die Lounge oder draußen an die großen Esstische. Das passt dann auch. Die Touren bei uns sind normalerweise 10 Nächte, wie jetzt die wir zusammen gemacht haben, oder sie sind auch 11. Das liegt daran, dass ein Großteil unserer Gäste aus Europa und Nordamerika kommt. Und für den langen Anflug mit großer Zeitverschiebung dann nur 7 Tage zu machen, das lohnt sich ehrlich gesagt nicht. Und daher bieten wir normalerweise eben Trips an, die 10 oder 11 Nächte lang sind.
Also ich würd jetzt auch nichts dagegen haben, wenn der Hendrik nochmal käme und mich fragt, was ich zum Frühstück will oder ob ich mein Rinderfilet zum Abendessen haben will. Also Verpflegung, das muss ich auch nochmal hier in den Raum schmeißen, habe ich auch noch nie so auf einem Safari-Boot erlebt. Also Lobster, wie gesagt, Rinderfilet oder das Frühstück, also alles tippitoppi von ganz oben.
Das wollte ich eh noch fragen, wie denn das Essen war. Das ist ja immer meine wichtige Frage, wenn ich irgendwo
Also es war der
hingehe.
Hammer. Also das Essen war bei meinem ganzen Trip super und es hat sich im ganzen Trip eigentlich nach oben gesteigert, so wie es sein soll.
Also es ist auch
Wobei
für
jetzt,
jeden was
also
dabei, oder? Also Vegetarier kommen auf ihre Kosten, Fleischliebhaber kommen auf ihre Kosten.
ich bin normalerweise einer aus der Sorte Fische sind Freunde, kein Futter. Das war aber vorher bekannt. Das heißt, der Hendrik fragt mich, was ich als Alternative haben will.
Genau. Also normalerweise an Bord wird keiner Gewicht verlieren. Das ist sehr unwahrscheinlich.
Leider.
Ja. Nee, der Tag beginnt morgens um 6 mit einem kleinen Frühstück. Das ist für diejenigen, die halt vom ersten Tauchgang eine Kleinigkeit essen wollen. Also gibt Müsli, gibt Croissants, Früchte, Joghurt und so weiter. Und vor dem ersten Tauchgang, der normalerweise so 7, Viertel nach 7, 7:30 ist, geht Hendrik dann rum und fragt, was alle denn für ihr richtiges Frühstück haben möchten. Und dann gibt es halt Spiegeleier, Eier in allen Farben und Formen oder auch indonesisches Frühstück, also Fried Rice oder gebratene Nudeln. Da kann dann jeder seine Order platzieren, wie er möchte. So, das richtige Frühstück wird dann serviert nach dem ersten Tauchgang. Und der zweite Tauchgang ist dann so um 10:15 Uhr, 10:30 Uhr. Und dann ist man natürlich hungrig danach, weil wenn man dann zurückkommt, gibt es erstmal Mittagessen. Und das ist immer ein Buffet-Stil. Da hast du eine Auswahl zwischen internationalen Gerichten oder halt der indonesischen Küche. Das variiert jeden Tag. Und der dritte Tauchgang geht dann los so um na, 14, 15, 14:30 Uhr. Danach gibt es einen Snack. Man könnte ja schon wieder hungrig sein. Und Hendrik schreibt dann das Menü für das Abendessen auf die Tafel. Und das ist dann genau der Moment, wo Gäste sagen können, heute Abend gibt es Lamm, ich möchte aber lieber ein Stück Fisch haben. Also wir können dann im Tage selbst variieren, je nachdem, was der Gast eben möchte. Und dann gibt es nicht ein Abendessen, sondern es gibt zwei. Diejenigen, die nicht nachtauchen gehen, die können dann um 19 Uhr ihr Abendessen machen. Sie können natürlich auch warten, bis die Nachttaucher zurückkommen und dann in der zweiten Sitzung teilnehmen. Und damit haben wir dann eben die Möglichkeit, sowohl für diejenigen, die früh ins Bett wollen, weil sie früh aufstehen, keinen Nachtauchgang vielleicht, die können eben dann frühzeitig ins Bett und die Nachttaucher werden auch noch versorgt, wenn sie zurückkommen. Henrik steht dann bei dem Nachttaucher immer schon da mit seiner Kaffeetasse. Da ist dann heiße Schokolade mit dem Schuss Baileys drin, damit man sich auch wieder aufwärmen kann.
Sehr gut, das klingt nach einem Paradies, oder?
Ja, außer für Gewichtsreduktion, da eher nicht so.
Das kann ich nicht versprechen. Nee, wir können vegetarisch können wir gut. Beim veganen Essen, also beim strikt veganen, kann es dann schon mal etwas schwierig werden, speziell wenn wir das nicht vorher wissen. Denn Manokwari zum Beispiel, wo wir jetzt gerade sind, ist nicht am Ende der Welt, aber man kann es fast von dort aus schon sehen. Das heißt, was können wir vor Ort frisch einkaufen? Und das ist bei den veganen Essen manchmal etwas schwierig. Daher, das ist im Prinzip die einzige Einschränkung, die wir haben, schlicht und ergreifend, weil eben die Zutaten schlecht erhältlich sind. Alles andere, also nur Fisch oder kein Fisch und so weiter, lässt sich alles machen.
Und dann habt ihr die Tour gemacht, Oliver happy mit seinem einzigen Nachttauchgang und seinen anderen Tauchgängen und seinem Essen. Und wie ging es dann weiter?
Ich bin dann weitergeflogen von Manokwari wieder zurück nach Sorong, kurze Zwischenlandung. Das ist ein 50 Minuten Hopser. Dann ging es weiter nach Jakarta. Von Jakarta ging es 3,5 Stunden nach Singapur. Da hatte ich 2,5 Stunden Aufenthalt und dann die letzte lange Strecke, 12,5 Stunden nach Frankfurt. Das ging und dann kommt man zurück und dann fährt man den letzten Rest, die 220 Kilometer mit dem Unternehmen Zukunft. Und da wird es dann wieder interessant, weil da waren irgendwelche Vollidioten auf den Gleisen und sämtliche Verbindungen, die gut für mich gewesen wären, waren gestrichen. Und dann bin ich in deine ehemalige Heimat erstmal gefahren nach Stuttgart und von Stuttgart weiter mit dem Bummelzug, der dann auch nicht abfahren konnte wegen technischen Problemen. Und
Das ist
dann
ja
war ich
Stuttgart, das ist ja normal.
gefühlte 15 Stationen oder 20 später mit jedes Mal kurz, nein, ich darf nicht einnicken, weil sonst hocke ich bei der 17. Station auch noch in diesem Zug, war ich dann gegen Mitternacht nach circa 40 Stunden Reise zu Hause.
Wahnsinn, Wahnsinn. Also
War
das ist
ziemlich glatt und es hat sich trotzdem sowas von gelohnt.
Das
Das
wollte ich
war eine
fragen. Hat sich's gelohnt?
richtig, richtig geniale Reise. Also hier nochmal mein Dank auch an Stefan. War eine wunderschöne Tour. Die war toll. Und ich bin eigentlich schon ein bisschen, ne, von Kuala Lumpur immer mal wieder gucken in die Bookingliste. Oh, da ist noch eine Kabine frei. Oh, das könnte ich einrichten. Da fliegen wir doch mal die 3,5 oder 4 Stunden.
So sieht's aus. Ich habe gestern genau geguckt. Und siehe da, ich bin also nächsten Monat wieder an Bord, wenn wir die erste Reise nur im Norden von Rajampat machen. Schlicht und ergreifend, weil noch Platz war. Und die Reise von hier ist natürlich deutlich kürzer, was die Strecke angeht. Hin ist auch immer über Nacht, weil die Flüge aus Jakarta gehen halt erst so kurz nach Mitternacht raus. Und dann hast du eben diese 3, 3/4 Stunde oder 4 Stunden nach Sorong, nimmst aber noch 2 Stunden Zeitunterschied mit. Jakarta ist 2 Stunden hinter Sorong, das heißt, du kommst morgens um 6 in Sorong an. Und das ist halt wenig Schlaf auch für uns. Aber im Vergleich natürlich zu 12 Stunden und Bummelzug anschließend ist das natürlich noch sehr gemütlich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, nach Indonesien zu kommen. Die meisten machen es tatsächlich über Jakarta. Wer dann am Flughafen Hotel machen will, also du hattest das Hotel ein Stückchen weiter raus, das FM7. Es gibt allerdings auch im Terminal selber Möglichkeiten, da mal ein bisschen zu übernachten oder ein paar Stunden eben sich hinzulegen. Die andere Option ist Bali. Und das natürlich als Urlaubsinsel, wer halt ein bisschen länger will und noch eine Woche dranhängt oder eine Woche davor macht, ist Bali eine Option. Und da gibt es jetzt mehrfach in der Woche den direkten Flug mit der Garuda von Bali nach Sorong. Wir sind natürlich nicht nur in Sorong. Das heißt, wenn wir mit dem Schiff durch die Forgotten Islands gehen oder Ambon und so weiter, da muss man dann gucken. Aber generell sind Bali und Jakarta die größten Möglichkeiten einzureisen. Manado ging ja auch noch, aber da gibt es deutlich weniger Flüge. Klar, für dich war man natürlich Manado wichtig, weil da warst du ja erst. Aber für viele anderen ist es im Prinzip Jakarta oder Bali.
Oder du machst Makassar, je nachdem, wo du halt von der Landstrecke hin musst. Ne? Makassar ist auch noch eine Variante, wo du von Sorong aus relativ einfach wieder hinkommst.
Ja, gibt allerdings nur die Möglichkeit, von Singapur oder hier von Kuala Lumpur nach Makassar zu fliegen. Ansonsten ist das nicht wirklich ein großer internationaler Airport. Ist aber eine riesengroße Drehscheibe für den ganzen Flugverkehr im Osten von Indonesien. Ist also mehr los nachts in Makassar als in Jakarta.
Olli, wirst du denn noch mal auf die Divino Santara gehen?
Also, ich würde jederzeit wieder auf die Divino Santara gehen. Ich muss jetzt aber nach 3,5 Wochen, die ich weg war, erstmal schauen, dass ich das wieder einarbeite hier im Privatbereich. Im Geschäftlichen geht es schneller als im Privatbereich, glaube ich. Und dann gucken wir mal. Aber also Indonesien, da gibt es noch so viele Ecken, wo ich hin will. Und ja, wir beide wissen ja, am liebsten auf dem Safari-Boot. Und von allen Safari-Booten, auf denen ich bis jetzt war, war die Devi definitiv die schönste und beste. Von daher jederzeit gerne, auf jeden Fall.
Danke für die Komplimente. Herzlichen Dank. Ich werde es auch an das Team weiterleiten. Denn dass ich jetzt hier sitze und mit euch rede, ist ja schön. In der Realität kommt es aber auf zwei Gruppen an. Das eine ist natürlich das Team an Bord. Da hast du natürlich den direkten Kontakt als Gast für die 10, 11, 12 Tage, je nachdem. Aber die würden nicht funktionieren, wenn wir nicht noch ein weiteres Team hätten. Wir haben ein Büro in Bali. Und von da aus wird praktisch alles organisiert, von den Ersatzteilen über Flüge. Da ist die Firma ansässig, bei denen die Mitarbeiter natürlich auch angestellt sind. Die ganzen Lizenzgeschichten mit den Hafenbehörden und so weiter. Da haben wir ein Team von insgesamt 5 in Bali, die im Hintergrund arbeiten, die so recht niemand immer sieht. Vielleicht siehst du es mal auf dem E-Mail oder so. Aber das ist der zweite Teil. Und ohne den würde Debi auch nicht funktionieren. Und insofern Dankeschön für die Komplimente. Das geht ans Team zurück und zwar an beide.
Stefan, erzähl uns doch ganz kurz. Jetzt haben wir bestimmt auch einige Zuhörer da draußen, die sagen, boah, das ist so ein tolles Erlebnis, so wie sich das anhört von Olli. Jetzt will ich auch unbedingt mal aufs Safari-Boot. Wo finde ich euch denn? Wo kann ich mich denn einbuchen?
Das Einfachste ist natürlich ein Olli-Anruf. Ne? Dann haben wir das Thema schon mal erledigt. Aber wir haben unter debi-nusantara.com eine Webseite, wo im Prinzip alles erstmal draufsteht. Wie gesagt, da sind die ganzen Itineraries drauf, da sind die Termine drauf, da sind diese PDF-Files, wo man sich genau angucken kann, was jede Reise macht. Es gibt dann aber auch eine Frequently Asked Questions-Liste. Da sind zum Beispiel die ganzen Tipps an Reise, die ich jetzt gerade genannt habe, die sind da alle auch aufgeschrieben. Sind, glaube ich, mehr als 50 Punkte, die wir da haben. Das heißt, wer gucken will und braucht Details, bevor er mit Olli sprechen will, das ist natürlich die schnellste Lösung. Ihr findet uns dann allerdings auch noch auf Facebook und auf Instagram. Und da ist eine ganz witzige Geschichte. Wir hatten ein Video, was wir eingestellt haben, mit einem Walhai. Das entstand vor 3 Jahren, hat ein Freund von uns gefilmt mit einer kleinen GoPro. Und wir nennen es Fishy. Mittlerweile sind es, glaube ich, 12,7 Millionen Aufrufe. Das Ding ist viral gegangen. Da kann ich eben nur sagen, geht mal stöbern, bis er den Walhai findet, der sich da gerade ein großes Frühstück leistet. Also die drei Möglichkeiten haben wir, ne? Webseite, Instagram, Facebook ist alles da. Und wer dann tatsächlich Details braucht, Oliver war ja gerade da, das ist Ansprechpartner. Ansonsten, ihr findet auch eine E-Mail-Adresse von uns direkt auf der Webseite. Wir können das dann gerne beantworten, wenn Oliver nicht weiter weiß.
Was aber jetzt noch keiner weiß, was heißt denn jetzt eigentlich Devi
Darauf habe ich gewartet, genau.
Nusantara?
Also, wenn man es übersetzt, kommt natürlich aus dem Indonesischen. Devi ist die Göttin und Nusantara ist die Inselwelt, also die Göttin der Inseln oder Göttin des Archipels. Das ist der Name. Und wenn ihr hier aufs Logo guckt, ja, das ist praktisch so eine Idee: Sonne, Wellen und in der Mitte hast du die Devi. So ist das Logo entstanden.
Sehr schön.
Ja. Sehr schönes Shirt, Stefan.
Trage ich auch gerne, steht nämlich Crew drauf.
Sehr gut. Für diejenigen, die sich jetzt den Podcast gerade auf allen Podcast-Plattformen anhören, ihr könnt auch noch mal rüber switchen auf YouTube. Hier wird das Ganze ja auch als Videopodcast hochgeladen. Für diejenigen, die Stefans schönes Shirt jetzt noch nicht sehen konnten, der gerne mal rübergehen und sich das Ganze noch mal auf YouTube angucken.
Ja, Stichwort YouTube habe ich vergessen gerade. Wir haben auch einen YouTube-Kanal. Da gibt es jede Menge Videos von den Trips und so weiter.
Wir machen es einfacher. Natürlich, wie immer, verlinken wir euch alle Informationen, Webseite, Instagram, Facebook, YouTube, alles Mögliche von Stefan und der Devi Nusantara natürlich in den Shownotes für diejenigen, die diesen Podcast gerade auf den Podcast-Plattformen streamen, für diejenigen, die das Ganze auf YouTube anschauen, natürlich hier auch in der Infobox, damit ihr mit einem Klick direkt dort seid. Und ansonsten, wer irgendwelche Infos noch braucht, natürlich auch gerne Olli anschreiben. Auch hier schicken wir euch eine E-Mail rein vom Actionsport, wo ihr natürlich den Olli gerne mit euren Fragen auch bombardieren könnt. Gell, Olli, das ist dir doch recht.
Natürlich.
Sehr gut. Ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank an Stefan, herzlichen Dank, Olli, dass ihr heute hier mit dabei wart. Ich glaube, wir haben richtig guten Input heute mitgeben können und ich freue mich, wenn ihr irgendwann nochmal hier im Podcast seid und von der nächsten Reise erzählt.
Na, gucken wir mal.
Genau. Ich wünsche euch alles Gute aus Kuala Lumpur. Herzlichen Dank, dass das heute geklappt hat.